Christian Horner ist endgültig raus bei Red Bull. In der letzten Folge haben wir ja schon ausführlich über die aktuelle Situation bei Red Bull gesprochen. Und direkt nach der Aufnahme kam dann die Nachricht, Christian Horner ist jetzt komplett von Red Bull getrennt und hat wohl eine mega Abfindung mutmaßlich rausgehandelt. Jetzt wäre er natürlich frei, um mit anderen Teams zu sprechen, zu denen zu gehen. Und prompt gibt es auch das erste Gerücht, nicht erst seit heute und gestern, das lautet Cadillac. Liam Lawson hat derweil in einem Interview durchblicken lassen, dass er zu Zeiten Horners unfair behandelt wurde. Wir erinnern uns, er hat nur 2 Rennen gefahren, dann ist er zu den Racing Bulls degradiert worden. Und was macht eigentlich Adrian Newey? Auch der war ja früher bei Red Bull. Inzwischen ist der Superdesigner bei Aston Martin. Mit Red Bull hat er 8 Fahrer-WM-Titel geholt, die Ära mit Vettel und die Ära mit Verstappen geprägt. Und jetzt arbeitet er gerade fleißig am neuen Wagen für 2026. Da schauen wir auch mal genauer drauf. Ihr seid beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos zum Thema Formel 1. Los geht's.
Christian Horner ist ein freier Mann, Freunde. Ja. Wir hatten es in der letzten Episode, wie gesagt, schon mal thematisiert. Da haben wir noch drüber fabuliert, dass er Red Bull noch weiter auf der Tasche liegt und Geld kassiert. Dem ist nicht mehr so.
Schon ist es vorbei.
Es ist endgültig vorbei. Die Traumehe zwischen Red Bull Racing und dem Ex-Teamchef Christian Horner ist jetzt nun wenige Wochen nach seiner Absetzung wirklich endgültig beendet. Das beweisen neue Einträge im Handelsregister. In Großbritannien müssen alle Firmen dann in regelmäßigen Abständen solche Mitteilungen machen. Seit Donnerstag ist eben klar, dass Christian Horner nun wirklich von all seinen Positionen, die er da im Red Bull-Konzern innehatte, entbunden ist. Das war es dann wohl ein für alle Mal. Und er hat alle Posten niedergelegt oder er wurde eben von allen Posten entfernt. Damit ist jetzt auch wirklich klar oder eine klare Schlussfolgerung, dass man sich offensichtlich auf eine Abfindungszahlung geeinigt hat und die dürfte ziemlich saftig ausfallen. Je nachdem, wem man da glauben mag, es gibt da unterschiedliche Quellen, soll Christian Horner rund 20 Millionen Euro verdient haben bei Red Bull. Saftig auf jeden Fall. Pro Jahr, ganz genau. Und sein Vertrag lief eigentlich noch bis 2030, also noch eine ganze, ganze Weile. Ja, wenn man dann zusammenzählt, es stehen da 100 Millionen im Raum an Gehaltszahlungen, die er kassiert hätte, hätte man ihn nicht rausgeworfen. Wie hoch die Abfindung ist, wissen wir natürlich nicht. Darüber gibt es sicher Stillschweigen und das wird nicht kommuniziert. Aber ihr könnt euch ausmalen, in welcher Größenordnung sich das bewegen wird. Christian Horner wird dann nicht sagen, gib mir mal einen Huni, dann bin ich zufrieden. Er wird da schon eher 100 Millionen gefordert haben, inwiefern man sich geeinigt hat. Wie gesagt, wir wissen es nicht, aber arm ist er nicht geworden.
Nee, ich denke mal, die wird sich wahrscheinlich irgendwo um die 50 Millionen, wäre jetzt meine Schätzung, aufwärts eingependelt haben. Alles, was unter 100 ist, ist natürlich dann in dem Fall für Red Bull guter Deal, bevor er eben komplett auf der Tasche sitzt. Aber wichtiger für Horner ist ja, dass er jetzt frei ist. Das scheint ihm dementsprechend, vermuten wir zumindest, vor allem die Triebfeder gewesen zu sein. Denn jetzt kann er natürlich zu einem anderen Team gehen. Und die zwei, die da in der Pole Position sein müssten, die lauten Cadillac und Alpine. Und für Cadillac, da sagen wir euch jetzt nichts Neues, ist die Formel 1 gewissermaßen ja Neuland. Also Bottas und Perez scheinen ja dem Vernehmen nach die heißesten Kandidaten auf die Cockpitsitze zu sein im neuen Team ab 2026. Und das hat auch einen einfachen Grund, warum die sozusagen in der Pole Position sein dürften. Denn gerade in der Anfangszeit profitiert man ja natürlich dann von solchen erfahrenen und dann tatsächlich auch hochdekorierten Fahrern. Die haben ja einiges dann auch auf dem Kerbholz und gerissen in ihrer Karriere. Das hilft natürlich dann, das Auto weiterzuentwickeln und dann eben auch möglichst schnell hoffentlich aus Sicht von Cadillac zu den vorderen Teams dann aufschießen zu können und nicht als Hinterbänkler-Team dann erstmal zu verenden.
So ist es. Und Christian Horner ist gewissermaßen so eine Art Sergio Perez der Teamchef. Ja. Warum wir das sagen? Es ist bekannt, was er gerissen hat eben. Man weiß um seine Verdienste, aber auch um seine Schwächen. Niemand kann ihm aber abstreiten, dass er wirklich eine ganze Menge Erfahrung hat und auch Erfolge, ja. Momentan ist er Graham Lowden offiziell als Teamchef bestätigt worden bei Cadillac. Der war früher bei Marussia oder beim Männerteam. Es ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass man den dann noch austauscht, wenn man einen Christian Horner haben kann, natürlich, ja. Die Vita von Christian Horner ist natürlich deutlich, deutlich erfolgreicher als die von Graham Lowden jetzt. Und wir dürfen nicht übersehen, Audi hat auch was ganz Ähnliches gemacht. Sie haben eine Art Doppelspitze. wo sich Mattia Binotto eben um die politischen Belange kümmert, um die, das große Ganze. Ja, er hat so die Vision im Blick und das Tagesgeschäft wird von Jonathan Wheatley dann als ja, de facto Teamchef betrieben. Ex-Red Bullmann, auch er kommt in unserer letzten Episode vor, natürlich. Aber Graham Loudon ist natürlich auch kein Nasebohrer. Der hat einen Master in Ingenieurswesen. Er ist ja Gründer, Geschäftsmann und ja, hat ein Formula-Renault-Team zum Beispiel und eine ja, Tech-Firma im Bereich Kommunikation gegründet, die sich ziemlich gut schlägt. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, um welche es sich da handelt. Sebastian, das kannst
da
du gleich
geht's um aufklären. Wi-Fi in Zügen und das ist ja tatsächlich in ihrem Sektor die führenden anscheinend.
Alles klar.
Deutsche Bahn. Habe ich jetzt auch nicht auf dem Radar gehabt, aber ja.
Connectet euch bitte mal, Deutsche Bahn im wahrsten Sinne des Wortes.
Vielleicht können die ja von dem profitieren, ja. Genau.
Und ja, wie gesagt, die Ankündigung, dass er Teamchef im neuen Cadillac-Team sein soll, die ist gar nicht so lange her. Dezember letzten Jahres kam die offizielle Meldung dazu. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass Christian Horner da andocken könnte, aber natürlich wird es davon abhängen, wie Cadillac die Situation bewertet, ja. Natürlich hat er wirklich Erfolge gehabt in der Formel 1, aber er ist jetzt kein unumstrittener Charakter und ich glaube, das Entscheidende, und da ist Alpine wahrscheinlich die spannendere Option, zu denen wir gleich kommen, man sagt natürlich Christian Horner auch nach, dass er, ja, ich meine, er hat ja alles erreicht und was will man dann? Natürlich mehr und mehr wäre in seinem Fall, dass er ein Team mitgestalten und mitbesitzen kann, ja. Firmenanteile gewissermaßen, so nach dem Modell von Toto Wolff bei Mercedes zum Beispiel. Das war auch für Christian Horner ein wichtiges Ding übrigens und er sitzt ja dabei, Aston Martin, durchaus auch nicht nur als
Adrian Newey meinst du?
Adrian Newey meine ja. Ich, was habe ich
Christian
gesagt?
Christian Horner hast du gerade gesagt.
Meine ja. Güte, ihr merkt schon, ne? Adrian Newey sitzt bei Aston Martin natürlich nicht nur als Aerodynamiker da am Zeichenbrett, sondern besitzt gewissermaßen auch Anteile am Team und hat eine Sonderstellung und eine Position, das hat er alles mit Lawrence Stroller ausgekartelt. Ich denke, sowas muss es dann bei Christian Horner jetzt auch werden und ehrlicherweise sehe ich da die Chancen bei Cadillac nicht so hoch. Bei Alpine schon eher und bevor wir zu Alpine kommen, kann ich noch sagen, Bernie Ecclestone hat sich auch zu Wort gemeldet. Er ist ja gewissermaßen Freund von Christian Horner, hat gemeint, bevor Christian Horner bei Alpine andockt, gewinnt Lewis Hamilton seinen 8. Titel. So abwertend hat Bernie das gesagt.
Ja, das aber meint Ecclestone tatsächlich eher abwertend. Ja. Ja, wir wissen, wie er denkt gerade. Ja.
Dann erzähl mal, Alpine, die Franzosen suchen ja auch mit Hochdruck nach einem Teamchef. Die haben ja de facto keinen namhaften zumindest. Briatore ist da ja nur als Berater tätig. Ja, er ist de facto Teamchef und trifft die Entscheidungen, ist aber nicht so ganz ins Tagesgeschehen involviert. Er macht auch so Big Picture Stuff, wie man auf Englisch sagt. Ja, also visionäre Sachen und generelle Entwicklungsrichtungen und so weiter. Ja. Deswegen könnte man schon denken, dass die beiden sich vielleicht ganz gut ergänzen und verstehen könnten. Wir haben das ja schon mal gesagt, vor einigen Wochen, Monaten, glaube ich, es wäre das Ultimative, wenn
Supervillain-Team davon.
Ja, das Supervillain-Team Alpine, Briatore und Horner gegen Aston Martin, dann James Bond hier. Und da ging es darum, nämlich damals, dass eventuell George Russell zu Aston Martin wechselt. Der wäre ja so der Saubermann, der britische James Bond gegen das Villain-Team von Alpine. Schauen wir mal, vielleicht erfüllt sich ja wenigstens dieser Teil der Prophezeiung. Ja,
Schauen wir mal, ob sich Horner und Briatore annähern können. Das sind ja beides harte Hunde und eher so Teamchefs der alten Schule. Sind aber auch extreme Machtmenschen und Alpha-Tiere. Und das ist auch der Punkt, wo dann natürlich das Ganze dann auch scheitern könnte. Wenn man aber zum Beispiel jetzt davon ausgehen würde, dass Briatore Horner grünes Licht geben würde, dann könnte der vielleicht wirklich Teamanteile erhalten. Das ist so ein Privileg, das hat er bei Red Bull ja in der Form nicht bekommen. Alpine hat aber erst vor, ich glaube 2 Jahre ist es her, Teile des Teams an diverse Prominente sozusagen verscherbelt. Ja. Darunter dann auch verschiedene Fußball- und Boxstars, der Boxer Anthony Joshua, ich glaube von der Ex-Liverpool-Spieler, ich glaube inzwischen ist er bei Real Madrid. Alexander Arnold war da glaube ich auch dabei. Also für die wäre das jetzt nichts Neues. Ne? Ja, genau, der Hollywood-Star, genau, Deadpool. Genau. Also, und auch wie Cadillac theoretisch würde Alpine auch extrem von Christian Horners Expertise profitieren. Der hat ja wirklich gezeigt, wie es geht, ne? Aus Jaguar dann sozusagen, wie Red Bull das übernommen hat, dann ein ja, legendäres Team gemacht mit Red Bull, das dann halt, wie gesagt, zweimal am Stück sozusagen vierfache Weltmeister produziert hat mit Sebastian Vettel und Max Verstappen. Vettel übrigens, kleiner Funfact, hat übrigens auch Anteile an Aston Martin. Jetzt würden wir euch aber natürlich an der Stelle gerne fragen, wie wir es immer tun. Was denkt ihr denn? Würde Christian Horner sich gut machen als Alpine-Teamchef oder als Teamchef von Cadillac? Oder sagt ihr, der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst? Wir diskutieren gerne mit euch in den Kommentaren, hören uns da eure Meinung oder lesen uns eure Meinung gerne durch. Wir antworten auf jeden Kommentar, ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Und falls ihr unseren Kanal nicht abonniert habt, macht es gerne. Wir sind auf dem Weg zu den 2000 Abos. Wir wären wahnsinnig dankbar, wenn ihr uns dabei unterstützt. Und ihr bekommt natürlich auch was, denn ihr kriegt dann immer Bescheid, wenn wir neuen Content liefern und seid dann immer auf dem aktuellen Stand, was sozusagen die Formel 1 angeht. Wie gesagt, News, Hintergründe und Infos. Und damit kommen wir zur nächsten News-Sektion. Liam Lawson hat ja auch was mit Red Bull zu tun. Heute große Red Bull und Drumherum-Folge. Der hat ein Interview gegeben gegenüber Racing News 365. Und da hat er schon ein bisschen ausgeteilt. Also jetzt nicht mit der ganz großen Kelle sozusagen um sich geschlagen. Aber er hat schon so ein paar Sachen von sich gegeben, die so ein bisschen tiefer blicken lassen. Wir erinnern uns, Anfang der Saison hat er die Chance bekommen, bei Red Bull neben Max Verstappen zu fahren und ist dann nach zwei Rennen nach dem China Grand Prix dann wieder degradiert worden zu den Racing Bulls. Und aus seiner Sicht ist natürlich alles nicht so toll gelaufen. Inzwischen ist er wieder in Topform, zeigt auch, dass er wirklich in die Formel 1 reingehört. Das hatten wir auch damals schon gesagt, als er dann degradiert wurde, dass es schon ein bisschen unfair ist. So sieht das aber auch. Und er hat ein paar interessante Dinge gesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, wenn man sich anschaut, wie andere Teams den Versuch angegangen sind, junge Fahrer reinzubringen und auf die Tests guckt, die Zeit im Cockpit, das Volumen, das zum Beispiel ein Kimi, also natürlich Kimi Antonelli, absolviert hat, bevor er in diesem Jahr Rennen gefahren ist, wir haben nichts davon gemacht. Letztlich hat er gesagt, habe nur zwei Wochenenden auf Kursen gehabt, also natürlich Melbourne meint er damit und eben China. Dann in China. Und er sagt, auf denen bin ich vorher noch nie gefahren. Und eins davon war ein Sprintwochenende, wo er da natürlich abzielt ist, da gibt es ja dann nur ein freies Training. Ja. Das heißt, auf einem Kurs, wo er halt nicht gefahren ist vorher, wird es dann halt sehr schwierig, selbst wenn man Talent hat, Dave. Und wir erinnern uns ja so ein bisschen, er hat ja da in beiden Qualifying-Runden P20 dann in China, also Sprint-Qualifying und Renn-Qualifying nur geschafft. Aber Sprint dann immer nur auf Platz 14 vorgefahren und im Rennen dann auf Platz 12. Aber hinter Hatcher eine Position rausgekommen im Rennen, der damals ja genau wie heute in den Racing Bulls gefahren ist, aber eben Korrektur oder beziehungsweise für euch, nicht, dass es füreinander bringt, damals eben Liam Lawson noch im Red Bull im Großen und eben nicht im Racing Bulls als Teamkollege von Hatcher. War dann halt auf dem Papier nicht so toll, aber er hat natürlich recht, Dave, das ist alles nicht so toll für ihn gelaufen und das hätte man vielleicht ein bisschen fairer machen können, aber haben wir schon 100 Mal durchgekaut.
Ja, recht hat er aber auch nur so halb, ne? Wenn er da jetzt moniert, dass er nicht so ein umfangreiches Testprogramm wie ein Kimi Antonelli bekommen hat, dann darf er aber auch nicht unter den Teppich kehren, dass er nicht 18 Jahre alt ist, sondern schon ein paar Jährchen älter und viel, viel mehr Erfahrung in anderen Rennserien hat. Und zum Zeitpunkt dieses Saisonstarts hatte er schon 11 Grand Prix auf dem Buckel. Kimi Antonelli natürlich exakt 0,0 und auch er ist dann, er hatte die Formel 3 komplett übersprungen, er ist direkt aus zwei Formel 4 Serien in die Formel 2 aufgestiegen und dann eben direkt in die Formel 1 weiter. Also ist schon klar, dass man den dann noch ein bisschen anders aufbauen muss und rannehmen muss als jetzt einen Liam Lawson, der vorher schon erfolgreich DTM gefahren ist. Er war in der Superformula im Titelkampf sogar. Paar Mal Danny Rick ersetzt. Ganz genau, er hat dann eben 11 Mal ins Lenkrad greifen dürfen für Daniel Ricciardo oder statt Daniel Ricciardo eben.
Hat da übrigens einen guten Job gemacht, ne?
Ja, einen sehr guten Job. Deswegen hat er sich ja überhaupt diesen Sitz verdient bei Red Bull. Aber klar, dass sie ihn dann nach zwei Rennen da rausnehmen, das war ein Witz und das ist immer noch ein Witz. Und wie das gelaufen ist, war sicher nicht ganz sauber. Und er ergänzt dann ja selber noch, wir haben ja noch ein weiteres Zitat, bezieht sich auf das Rennwochenende in China. Da sagt er dann, hat das Team einen Schuss ins Blaue gewagt, was das Setup angeht. Sie wollten mal was experimentieren, um etwas zu lernen. Und er sagt dann wörtlich, ich habe es so verstanden, dass mir damit bei meiner Entwicklung geholfen werden sollte, um ein besseres Verständnis vom Auto zu bekommen. Also war ich zufrieden damit, diese Art von Setup zu fahren. Er ist gefahren, es ist halt schief gegangen und das hat man ihm dann aber angekreidet. Er sagt weiter, meine Leistung wurde dann im Grunde dazu genutzt, um mich aus dem Team zurückzustufen, ja. Das grenzt meiner Meinung nach dann schon gewissermaßen an Sabotage und warum ein Team das macht, erschließt sich mir immer noch nicht.
Tja, spannend auf jeden Fall, dass er sich das jetzt natürlich traut. Christian Horner ist ja weg, also es hängt alles so ein bisschen mit Christian Horner vermutlich zusammen und er ist, ich meine, Laurent Mekies, der jetzt ja Red Bull Teamchef ist, der war ja damals sein Teamchef bei den Racing Bulls und jetzt ist Alain Permain sein Teamchef, der ist dann eben jetzt bei den Racing Bulls reingekommen und jetzt fühlt er sich wahrscheinlich in dem Gesamtkonstrukt einfach ein bisschen wohler. Wir beobachten das mal, haltet ihr das auch mal im Auge, denn es ist natürlich jetzt interessant, dass er sich jetzt so aus der Deckung traut. Ist es schlau, ist es nicht schlau? Vielleicht weiß er da mehr als wir, sicherlich weiß er mehr als wir, aber ob das jetzt so ein guter Griff war, Ich lass mal dahingestellt, ja.
Ich finde es gut. Das ist
natürlich super, ne? Als Info.
Ich glaube vor allem, es ist ein erstes Anzeichen dafür, dass da jetzt ein anderer Wind weht. Und diesen anderen Wind, den haben wir ja wirklich beschworen in unserer letzten Episode, dass es den braucht und dass der jetzt kommt bei Red Bull. Und das ist, glaube ich, auch alles gar nicht schlecht. Wenn dann irgendwann Helmut Marko noch aufhört und Verstappen so als einziger Dinosaurier im Team noch übrig bleibt, ich glaube, das kann dann schon ganz gut funktionieren. Verstappen ist jung genug und fresh genug, um sich da auch auf frischen Wind einzustellen. Gucken wir mal, wie es weitergeht.
Schauen wir mal, ja. Okay, dann haben wir noch eine News. Dave, Adrian Newey, was macht der denn eigentlich?
Ja, Adrian Newey macht seinen Job, um es ganz kurz zu sagen. Aber was,
gedacht, ne?
Was sein Job ist und was er da besonders gut macht, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und Andy Cowell hat sich da geäußert. Andy Cowell, seines Zeichens CEO von Aston Martin. Der hat da viele, viele Fäden in der Hand auf jeden Fall und ist so die rechte Hand von Teambesitzer Lawrence Stroll, denke ich. Er hat auf jeden Fall verraten, also Andy Cowell hat verraten, dass Designguru Adrian Newey gerade verschiedenste Ideen im brandneuen Aston Martin Windkanal ausprobieren möchte oder ausprobiert hat. Mhm. Und dieser brandneue Windkanal ist ja ein Riesenaufstieg von diesem Weltkriegsrelikt, das bei Red Bull da noch rumsteht. Da hatten wir es auch in der letzten Folge drüber. Mhm. Ihr merkt schon, die Red Bull-Themen hängen alle miteinander zusammen. Das ist hervorragend. Man kann da Querverweise machen ohne Ende. Laut Cowell laufen diese Experimente, die Adrian Newey da gerade macht, alles in unglaublicher Geschwindigkeit. Ja. Ich glaube, da lobt er mehr den aktuellen Windkanal und den Prozess an sich als Adrian Newey, aber ist ja beides sehr gut. Er hat wörtlich gesagt, ich zitiere, der gesamte Prozess vom Entwurf über die Modellkonstruktion bis zur Fertigung läuft schneller als je zuvor. Ganz stolz, ja, sagt er das. Es fühlt sich an, als würden 100 Leute gleichzeitig einen 100-Meter-Lauf in unter 10 Sekunden absolvieren mit perfekten Staffelübergaben. Also, die Zahnräder greifen schon mal ineinander. Sehr, sehr gut. Adrian Newey, ja, wurde er nach seinem Abgang bei Red Bull. Und das hatte er auch mit Christian Horner zu tun. Ja, da gab es auch viele, viele Streitigkeiten oder Punkte, wo sie sich nicht einig waren. Aston Martin hat ihn dann verpflichtet, hat ihn sich vom Markt geschnappt, um endlich ein wettbewerbsfähiges Auto auf die Beine zu stellen. Klar, das versuchen alle, aber mit Adrian Newey hat man da sehr gute Karten. Adrian Newey kann sich aktuell voll auf die Saison 2026 konzentrieren, wo, neben einer neuen Motorengeneration auch große Änderungen hinsichtlich der Aerodynamik anstehen, an den Autos. Also das wird in Summe die größte Regelrevolution eigentlich in der Geschichte der Formel 1, weil sich wirklich alle Variablen ändern diesmal. Mhm. Wir sind schon sehr gespannt. Front- und Heckflügelelemente zum Beispiel werden aktiv, ja, beweglich und können sich dann in Kurven und Geraden unterschiedlich anstellen, um auf den Geraden mehr Effizienz zu haben, in den Kurven natürlich mehr Abtrieb. Das wird alle sehr spannend zu beobachten sein. Die Piloten probieren es gerade schon im Simulator aus. Noch sind sie alle nicht allzu begeistert, aber James Wout hat gesagt, er ist sich sicher, dass nach 5, 6, 7 Läufen im Simulator dann alle Piloten ein ganz anderes Gefühl haben und sich dann auch anders äußern werden dazu. Das nur am Rande. Aber Newey kann das besonders gut, wenn neue Regeln anstehen. Sebastian, was hat er in der Vergangenheit schon geleistet?
Tja, der ist der neue Regelgott, mehr oder weniger. Der hat sich nämlich in der Vergangenheit, also wirklich über Jahrzehnte hervorgetan, die neuen Regeländerungen jeweils dann zum Vorteil oftmals für sein eigenes Team zu nutzen, für das er dann jeweils gearbeitet hat. Also zum Beispiel der McLaren MP413 von 1998, den ist ja Mika Häkkinen damals sehr erfolgreich gefahren, Weltmeister geworden, 99 dann nochmal Weltmeister geworden. Der war vor allem zu Beginn des Jahres 98 sehr dominant. Der Red Bull RB5 von 2009, der hat dann im Laufe der Saison auch das titelgewinnende Braun GP-Auto, das ja am Anfang alles sozusagen Grund und Boden gefahren hat, überflügeln können. Und dann erinnern wir uns an die 4 Jahre danach. Wenn es da bei euch klingeln sollte, da ist ein gewisser Sebastian Vettel dann 4-mal hintereinander Weltmeister geworden. Ja, und dann ganz klassisch und vielleicht ja sein größter Geniestreich, wobei er hat ja wirklich viele, war vor über 30 Jahren dann der Williams FW14B, das Weltmeisterauto von Nigel Mansell 1992. Da war er Chefkonstrukteur außerdem sogar noch und das war schon ein krasses Auto und das hatte ja dann aktive Aerodynamik. Also er hat es schon mal bewiesen, dass er zu so einer aktiven Aerodynamik-Regeländerung da, beziehungsweise damals wurde es ja dann verboten danach, glaube ich.
Es war keine aktive Aerodynamik damals, es war eine aktive Aufhängung.
Aktive Aufhängung war es ja. Aber er kann sich halt mit solchen aerodynamischen Elementen oder halt in dem Fall auch mit der Aufhängung wirklich einen Vorteil verschaffen, beziehungsweise seinem Team. Also es sind viele Vorschusslorbeeren. Andy Cowell, der scheint sich wirklich wie so ein Kind am Weihnachtsabend zu freuen, am Heiligabend. Und er sagt dann am Ende auch noch, also Adrian, Newey natürlich ist in vielerlei Hinsicht von großem Wert. Und er geht da auch so ein bisschen ins Detail, was dann so die Squad-Management angeht und die Teammotivation. Er sagt nämlich, seine Begeisterung tief in die Details der Rennwagenarchitektur einzutauchen und sein Fokus, die Trance, in die er verfällt, wenn er sich diese Details ansieht, aber auch die Bereiche seiner Erfahrung. Er schaut also nicht nur auf die grundlegende Architektur des Autos, sondern auch auf die strukturelle Optimierung und die Fertigungsmethoden, die wir bei Aston Martin zur Maximierung der Steifigkeiten, zur Minimierung des Gewichts einsetzen sollten, aber auch eben auf die Kultur, dass wir eine Wir-sind-hier-um-zu-gewinnen-Kultur haben, also dieses Weltmeistergehen sozusagen, von dem man ja so oft spricht. Und er scheint auch sehr gut, also Adrian Newey, darin zu sein, einfach Dinge herauszupicken und dann Denkanstöße zu geben. Also Andy Cowell sagt ja im Prinzip, dass Adrian Newey dann mal sagt, ja, was ist denn damit oder hiermit und mit diesem Aspekt, und dann wird losgegödelt. Und Dave, er scheint auch teilweise extreme Vorstellungen zu haben, wenn man Cowell Glauben schenken darf. Der versucht, verschiedene Komponenten so eng zusammen anzuordnen oder ungewöhnlich anzuordnen, zumindest mal, wie man es bisher nicht bei Aston Martin gedacht hat sozusagen. Ja, und dann packt er irgendwie Dinge in den Raum, wo dann die Ingenieure sich erstmal so ein bisschen drum kümmern müssen. Also er scheint zumindest sehr fordernd zu sein und da ja alle ans Limit zu pushen, und das ist ja nicht schlecht.
Ja,
natürlich jetzt auch viel Marketing spricht dabei auch. Nee, aber nee.
Also gerade das mit dem Packaging ist ja ein altbekanntes Thema mit Adrian Newey, ein alter Hut sozusagen. Da kann Renault ein Lied von singen. Er hat ja auch damals alle möglichen Teile so eng um die Motorhaube rumgepackt oder knapp drunter, ne? Damit eben die größtmögliche Fläche für die Aerodynamik, für die optimale Aerodynamik zur Verfügung steht. Das ist aber natürlich immer ein Trade-off und ein Kompromiss mit der Kühlung des Autos.
Zuverlässigkeit,
ja,
im Endeffekt.
Dann genau, Zuverlässigkeit. Ja. Also die Autos von Adrian Newey waren immer schnell, aber auch sehr oft sehr fragil und unzuverlässig.
Mika Häkkinen kann Lieder so davon singen.
Ja, Mika Häkkinen kann Lieder davon singen, aber auch Red Bull da ganz genauso. Ja. Also Lichtmaschine war oft ein Thema damals. Auch Williams, ja, auch die Autos waren sehr, sehr schnell, aber halt oft am Limit einfach gebaut, ne? Es ist halt immer ein bisschen Genie und Wahnsinn, wie es mit allen großen Dichtern und Denkern eben so ist. Auch in der Formel 1 ist das nicht anders. Aber Adrian Newey findet für alles dann auch Lösungen, über kurz oder lang. Du hast die Saison 2009 ja angesprochen. Da war der Red Bull übers Jahr hinweg eigentlich das bessere Auto schon. Sie haben halt nur in Anführungsstrichen diesen Doppeldiffuser-Trick nicht verschlafen, aber sie haben halt die Regeln nicht so interpretiert wie im Brawn und übrigens auch Toyota und Williams. Sie hatten den damals auch, nur nicht in so einer ganz extremen Form, wie Brawn GP das eben hatte. Aber im Laufe der Saison hat Red Bull auch nachgerüstet mit einem Doppeldiffuser, und natürlich hat Adrian Newey dann noch ein paar andere Dinge ans Auto gebaut, und es ist dann richtig knapp geworden noch in der WM. Also, und über die 4 Jahre in Folge dann danach, hast du ja auch schon gesagt, Vettel war dann 4-mal Weltmeister in einem wirklich überlegenen Auto teilweise. Also mit Adrian Newey ist immer zu rechnen, ja, und wenn es nicht sofort auf Anhieb klappt zu einer Regelumstellung, dann spätestens im Jahr danach, dann waren seine Autos eigentlich immer mit die besten oder meistens sogar die allerbesten.
Tja, und die allerbesten seid natürlich ihr, vor allem wenn ihr am Ende noch hier dabei seid und unserem, ja, Quatsch hier sozusagen, nein, ist es natürlich nicht, zugehört und zugeschaut habt. Freut uns auf jeden Fall sehr, danke dafür. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, wie gesagt, Abo dalassen. Beim nächsten Video freuen wir uns, euch wiederzusehen. Oder vor allem, dass ihr uns wieder seht. Und dann würden wir sagen, sehen wir uns da.
Ein kleiner Klick für euch, große Freude bei uns. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.